Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen: CO2-Abgabe für Fahrzeuge, ein Vorschlag des Bundesrats und die Reaktionen darauf. Schweizer Klimapolitik zu Beginn der Sendung und internationale im Dossier. Kontrolle bei Managerlöhnen. Der Bundesrat präsentiert einen Gegenvorschlag zur sogenannten Abzockerinitiative. Lohnverhandlungen geplatzt. SBB und Gewerkschaften trennen sich ohne Einigung. Cholera-Epidemie in Simbabwe, Augenzeugenbericht eines Korrespondenten. Und Optimismus in Wolfsburg. Bei VW fürchtet man sich kaum vor der Rezession. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Martin Durer und mit den Nachrichten Roger Brendlin.
Die beiden Vorschläge des Bundesrats zur weiteren Reduktion des CO2-Ausstoßes werden als zu restriktiv oder dann als zu wenig weitgehend kritisiert. Der SP und den Grünen gehen die Reduktionspläne zu wenig weit, genauso den Initianten der Klimainitiative. Die FDP und die Liberalen sind nur dann für die Verringerung des CO2-Ausstoßes, wenn die wirtschaftliche Entwicklung nicht gefährdet werde. Und die SVP ist grundsätzlich gegen die bundesrätlichen Vorschläge, sie werde diese bekämpfen. Gemäß den zwei Vorschlägen des Bundesrats soll die CO2-Abgabe auch auf Benzin und Diesel ausgedehnt werden. Heute gilt sie nur für Brennstoffe wie zum Beispiel Heizöl. Bei einer Variante liegt der Akzent auf Maßnahmen zur Emissionsreduktion bis zu 20% im Inland. Die zweite Variante ist ehrgeiziger. Sie will durch den Kauf von Emissionszertifikaten im Ausland und Maßnahmen im Inland eine Reduktion um 50% erreichen. Die von den Stromkonzernen angekündigte Preiserhöhungen für den Strom veranlassen die Landesregierung zu Gegenmaßnahmen. Sie hat die entsprechende Verordnung geändert. Die geplanten Erhöhungen werden damit um etwa 45% geringer ausfallen. Energieminister Moritz Leuenberger.
Allein mit den Maßnahmen, die wir heute beschlossen haben, können wir fast die Hälfte der angekündigten Erhöhungen wieder senken. Und ich würde meinen, das ist doch immerhin ein großer Schritt, dass also durchschnittlich nicht 10-20%, sondern durchschnittlich 5-10% der Strompreis erhöht wird.
Unter anderem setzt der Bundesrat bei den Energiereserven an, die für die Kraftwerkausfälle oder Konsumschwankungen bereitgehalten werden müssen. Diese Reserven sollen nun nicht nur von den Konsumenten, sondern auch von den großen Kraftwerken bezahlt werden. Die tieferen Preise gelten ab April des nächsten Jahres. Der Bundesrat reagiert auch auf die überrissenen Manager- und Verwaltungsratslöhne und macht einen Gegenvorschlag zur Abzockerinitiative. Er will im Aktienrecht verankern, dass die Vergütungen des Verwaltungsrats jedes Jahr von der Generalversammlung genehmigt werden müssen. Dies gilt für börsenkotierte Unternehmen. Zusätzlich möchte es der Bundesrat erleichtern, dass überhöhte Boni- und Abgangszahlungen mit einer Klage zurückgefordert werden können. Weiter will der Bundesrat bei der direkten Bundessteuer die kalte Progression rascher ausgleichen. Die bis Ende 2008 erreichte Teuerung soll bereits für das Steuerjahr 2010 im Steuertarif berücksichtigt werden. Dadurch soll verhindert werden, dass Steuerpflichtige wegen des Teuerungsausgleichs in eine höhere Lohnklasse kommen, obwohl sie real nicht mehr verdienen. Der Bundesrat reagiert damit auf Vorstöße im Parlament. Die Lohnverhandlungen zwischen der SBB und den Gewerkschaften sind vorerst gescheitert. Die Vertragspartner hätten sich nicht einigen können. Man sei aber zu weiteren Gesprächen bereit, heißt es seitens der SBB. Wegen der wirtschaftlichen Entwicklung und der ungelösten Sanierung der Pensionskasse gebe es keinen Spielraum für eine überdurchschnittliche Lohnerhöhung im nächsten Jahr. Die SBB hatte zuletzt angeboten, die Lohnsumme um 1,9% zu erhöhen. Die Gewerkschaften verlangen jedoch 3,6% mehr. Sollte es bis Mitte Januar keine Einigung geben, entscheidet ein Schiedsgericht, welches mit Vertretern beider Seiten besetzt ist. Die Schweiz und die EU haben bei den Verhandlungen über eine Änderung des Güterverkehrsabkommens eine Einigung erzielt. Die massiven Wartezeiten, die für das nächste Jahr im Zoll vorausgesagt waren, sollen so verhindert werden. Die gegenseitigen Sicherheitsstandards sollen anerkannt werden. Damit gilt eine Voranmeldefrist von 24 Stunden für Warentransporte für die Schweiz nicht. Die Schweiz muss im Gegenzug für alle Transporte in Drittländer außerhalb der EU eine Sicherheitsprüfung übernehmen. In den USA ist die Arbeitslosigkeit im November auf den höchsten Stand seit 15 Jahren gestiegen. Die Arbeitslosenquote kletterte auf 6,7%. Allein im November fielen insgesamt über eine halbe Million Arbeitsplätze weg, wie das amerikanische Arbeitsministerium meldet. Die Entwicklung am amerikanischen Arbeitsmarkt ist entscheidend für die Konsumausgaben. Diese wiederum sind für die amerikanische Wirtschaft wesentlich. Robert Mugabe, der Präsident von Simbabwe, wird im Ausland weiter scharf kritisiert. Der südafrikanische Erzbischof und Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu sagte, wenn Mugabe nicht selber gehe, müsse er mit Gewalt gestürzt werden. Bislang hatte sich Tutu für eine diplomatische Lösung in Simbabwe ausgesprochen. Und auch US-Außenministerin Condoleezza Rice hat Mugabe zum Rücktritt aufgefordert. Rice betonte, Mugabes Rücktritt sei nun überfällig. Die Wirtschaft sei zusammengebrochen und jetzt werde das Land auch noch von der Cholera heimgesucht. Die Lufthansa will die österreichische Fluggesellschaft Austrian Airlines nun definitiv übernehmen. Die obersten Chefs der beiden Gesellschaften haben in Wien den entsprechenden Vertrag unterschrieben. Für die staatlichen Anteile von rund 42% an Austrian Airlines zahlt die Lufthansa einen symbolischen Preis von nur 366.000 Euro. Sie muss aber auch Schulden von mindestens 500 Millionen Euro übernehmen. Nun muss die Wettbewerbsbehörde der EU den Verkauf noch genehmigen. Das Wetter. In der Nacht und auch morgen Samstag gibt es bei starkem bis stürmischem Westwind weitere Schauer. Bis auf 600 Meter fällt auch Schnee. Dazwischen sind kurze Aufhellungen möglich. Das Ganze bei rund 4 Grad. Im Tessin lockern sich die Wolken im Tagesverlauf allmählich auf und erreichen Werte Temperaturen bis zu 7 Grad. Am Sonntag gibt es im Osten noch weitere Flocken, sonst wird es von Westen her immer sonniger, bei rund 3 Grad. Im Süden ist es am Wochenende mit Nordwind oft sonnig, bei Werten bis zu 10 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS, die weiteren Themen. Maßlose Maßnahmen gegen maßlose Saläre. Der Bundesrat wehrt sich gegen die Abzockerinitiative und geht einen anderen Weg. Seuche im Land. In Simbabwe grassiert die Cholera und verschärft die Lage noch mehr. Ein Augenzeuge berichtet. Die Wirtschaft steht, der Volkswagen rollt. Aber langsamer. Besuch in Wolfsburg, wo man trotz Krise optimistisch bleibt. Späte Ehre für einen Volksfeind. Politische Spekulationen über den türkischen Kulturpreis für den Schriftsteller Yaşar Kemal. Und schließlich das Dossier zur internationalen Klimakonferenz. In Polen schädigt man mit Kohle das Klima. Und in Obamas Amerika hofft man mit Klimaschutz Kohle zu machen. Zuerst aber Klimaschutz in der Schweiz. Der Bundesrat hat heute, wie gehört, zwei Vorschläge präsentiert, was hierzulande gegen die gefährlichen Treibhausgase unternommen werden könnte. Und beide Vorschläge sind als indirekte Gegenvorschläge zur Initiative «Für ein gesundes Klima» zu verstehen. Was dem Bundesrat genau vorschwebt, erklärt Bundeshausredaktor Dieter Kohler.
Mit dem Klima beschäftigen sich gleich zwei Bundesräte, nämlich Umweltminister Moritz Leuenberger und Wirtschaftsministerin Doris Leuthard. Sie vertreten aber unterschiedliche Grundprinzipien. Und so präsentiert der Bundesrat heute gleich zwei Varianten, wie der CO2-Ausstoß verringert werden soll. Umweltminister Moritz Leuenberger.
Die erste Variante will ein verbindliches Ziel und hauptsächlich die Reduktion im Inland erreichen.
Konkret, bis im Jahr 2020 soll der CO2-Ausstoß in der Schweiz um 20% sinken. Und zwar, indem alternative Energien gefördert und Häuser saniert werden und indem man beim Verkehr ansetzt. Das Benzin dürfte durch eine neue CO2-Abgabe gut und gerne 15 Rappen teurer werden. Es ist also eine Variante mit direkten Auswirkungen, die der Konsument im Portemonnaie zu spüren bekommt und die durchaus auch wehtun könnte. Moritz Leuenberger widerspricht.
Das macht überhaupt nicht weh, CO2 zu reduzieren. Ganz im Gegenteil, es ist eine ganz große Chance. Das bedeutet neue Technologien, Exportmöglichkeiten. Im Gegenteil, es ist eine Riesenchance.
Diese Inlandvariante stammt aus dem Departement Leuenberger, wo man der Ansicht ist, dass Umweltprobleme mehrheitlich im eigenen Land zu lösen sind, schon nur wegen dem Nebeneffekt der neuen Investitionen bei KMUs. Die andere, zweite Variante, ursprünglich eingebracht von Wirtschaftsministerin Doris Leuthard, setzt mehr aufs Ausland. Bundesratskollege Leuenberger erklärt.
Die zweite will ein allgemeines Ziel, aber kein Inlandziel. Dafür will sie den größeren Teil durch Zertifikatekauf im Ausland erreichen.
Die Schweiz investiert bei Sanierungsmaßnahmen bei großen Umweltsündern im Ausland und kauft sich so frei. Allerdings ist hier das Ziel deutlich höher gesteckt als bei der Inlandvariante. Bis ins Jahr 2020 solle über diesen Weg sogar 50% des CO2-Ausstoßes kompensiert werden, schlägt der Bundesrat vor. Ganz gratis kommt den Schweizer Konsumenten diese Variante aber auch nicht, denn die Einkäufer von Umweltzertifikaten im Ausland werden diesen Preis auf ihre Waren übertragen, so dass man es hier auch zu spüren bekommt, allerdings nicht so direkt wie bei einer Benzinpreiserhöhung. Zudem wurde eine Sicherung eingebaut für den Fall, dass ausländische Zertifikate immer teurer würden.
Das dürfen wir nicht unterschätzen. Oder wenn alle Länder hauptsächlich auf den Zertifikatehandel setzen, dann werden diese Zertifikate teurer und teurer und plötzlich kommt uns das Ganze teurer zu stehen, als wenn wir im Inland investiert hätten in Reduktionsmaßnahmen.
Um zu verhindern, bei einer solchen Preisspirale nach oben mitgerissen zu werden, sieht der Bundesrat vor, sein Auslandmodell sofort anzupassen, sobald ein bestimmtes Preisniveau überschritten wird. Am ehrgeizigen Reduktionsziel bei dieser Auslandvariante von -50% CO2-Ausstoß soll aber nicht geschraubt werden.
Zwei Varianten des Klimaschutzes also. Der wesentliche Unterschied, die eine will vor allem im Inland CO2 reduzieren, die andere hingegen CO2-Senkungsprojekte im Ausland unterstützen. Nathalie Christen im Bundeshaus. Die Wirtschaft hat bisher ja die Auslandvariante vorgezogen. Warum?
Ja, auf den ersten Blick ist eine Reduktion im Ausland effizienter, denn dort ist noch nicht viel gemacht worden. Das heißt, man kann mit wenig Geld eine große Verbesserung erzielen, erst noch billig. Das könnte sich allerdings durchaus ändern. Wir haben das auch im Beitrag schon gehört. Denn wenn viele Länder erpicht sind auf solche Umweltprojekte im Ausland, steigen die Preise. Und das dämmert auch der Wirtschaft. Deshalb ist ihre Unterstützung dieser Idee nicht mehr so feurig wie auch schon.
Das heißt, daraus schließe ich, sie fürchtet jetzt mehr Kosten bei beiden Varianten. Hat der Bundesrat diese Sorgen berücksichtigt?
Ja, er hat bei der Variante mit der Auslandschwerpunkt eine Art Notbremse definiert gegen eine Preissteigerung bei den ausländischen Emissionsrechten. Die Lieferanten von Heizöl, Benzin und Diesel müssten sicher höchstens 9 Rappen pro Liter draufschlagen, aber sicher nicht mehr.
Notbremse vor dem Start, was ist denn da von den klimapolitischen Zielen übrig geblieben?
Ja, falls die Notbremse wirklich greifen muss, und das weiß ja noch niemand, würde das deklarierte Ziel von 50% Reduktion tatsächlich untergraben. Und international macht es sich auch kaum gut, wenn man sagt, ja, wir unterstützen die Schwellen- und Entwicklungsländer zwar mit unseren Projekten, aber nur, wenn es nicht so viel kostet. Und überhaupt hat die Auslandlösung generell einen Haken. Denn es wird eigentlich verlangt, dass die Industrieländer einen wesentlichen Teil im Inland reduzieren. Was wesentlich genau heißt, steht zwar nirgends, aber man geht so ungefähr von 50% aus.
Schauen wir uns also die Inlandvariante an. Bundesrat Leuenberger hat auf die Chancen hingewiesen, Stichwort Gebäudesanierungen, grüne Techniken. Warum sieht die Wirtschaft diese Vorteile nicht?
Ja, ein Teil der Wirtschaft sieht das wahrscheinlich schon, aber es kommt eben darauf an, ob man kurzfristig oder langfristig die Sache betrachtet. Langfristig oder auch mittelfristig kann man sagen, auf jeden Fall kann die Wirtschaft profitieren, denn irgendwer muss ja die Solaranlagen, Isolierungen und so weiter herstellen und auch montieren. Zudem wird die Schweiz so längerfristig weniger abhängig von der Preisentwicklung der fossilen Treib- und Heizstoffe. Und man kann jetzt schon sagen, die nächste Preisost wird sicher kommen, denn der Kampf um Energie wird das Thema der Zukunft sein. Aber kurzfristig sieht man halt vor allem, dass Benzin, Diesel und Heizöl bis zu 15 Rappen teurer werden könnten. Und das stört natürlich die Wirtschaft.
Jetzt haben wir immer von der Wirtschaft gesprochen. Die heutigen Vorschläge des Bundesrates sind Gegenvorschläge zur Klimainitiative. Was meinen die Initianten dazu?
Ja, die sind gar nicht zufrieden, weil ihnen der Bundesrat viel zu wenig weit geht. Sie wollen, wie Sie schon gesagt haben, nicht nur höchstens 20% reduzieren, sondern 30% und zwar im Inland. Das finden auch SP und Grüne. Ganz anders das Transportgewerbe, Gewerbeverband, SVP, die wittern einen Raubzug auf das Portemonnaie der Autofahrer und sie argumentieren, man habe ja in letzter Zeit gesehen, dass nicht weniger gefahren werde, nur weil das Benzin teurer sei.
Ist denn, Nathalie Christen, ist denn absehbar heute schon, auf welchen Vorschlag es letztlich dann hinauslaufen wird?
Im Detail natürlich nicht, aber ich denke, es läuft wie meistens in der Schweiz. Es wird auf einen Kompromiss herauskommen, ein Mix von beiden Varianten mit Inland- und Auslandreduktion.
Besten Dank ins Bundeshaus, Nathalie Christen. Klimaschutz ist ein Dauerthema, bleibt ein Dauerthema und für viele wohl ein unübersichtliches dazu. Die DRS-Homepage schafft Klarheit und gibt einen Überblick über die Klimapolitik des Bundes. Die Adresse drs.ch. Der Name Abzockerinitiative sagt allein schon etwas über die Stimmung im Land. Über 100.000 Personen unterschrieben sie und forderten ein Ende der exorbitanten Managerlöhne, ein Ende der Maßlosigkeit. Und just Maßlosigkeit wirft der Bundesrat jetzt den Initianten vor und lehnt das Volksbegehren ab. Dafür will die Regierung das eben revidierte Aktienrecht nochmals revidieren. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Der Staat und sein Gesetz sollen den Exzessen auf den Teppichetagen Einhalt gebieten. Dies ist das eigentliche Ziel der Abzockerinitiative, die rigoros auflistet, wie in Zukunft die Entlöhnung von Managern vonstatten gehen soll. Laut Volksinitiative soll beispielsweise die Generalversammlung über die Gesamtvergütung von Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und Beirat abstimmen. Abgangsentschädigungen, Vorauszahlungen und Prämien sind verboten. Für Justizministerin Evelyn Widmer-Schlumpf schießt diese populäre Initiative weit übers Ziel hinaus.
Man soll auch den Unternehmen einen weiten Handlungsspielraum lassen und wirklich nur dort, wo man sieht, dass etwas nicht gut läuft, Regelungen treffen. Ich denke, es ist wichtig, dass die Unternehmen eine große Handlungsfreiheit haben.
Handlungsfreiheit in Ehren, weil die Selbstregulierung in der Vergütungspolitik der Unternehmen offensichtlich versagt hat, formuliert nun aber auch der Bundesrat einen Gegenentwurf zur Abzockerinitiative mit folgenden wichtigen Neuerungen im Aktienrecht.
Die Löhne des Verwaltungsrates insgesamt werden künftig von der Generalversammlung entschieden, beschlossen. Und wir wollen auch weiter eine erhöhte Verantwortlichkeit der Verwaltungsräte für die Entschädigungen an die Geschäftsleitung statuieren.
Wer ungerechtfertigt Geld bezogen hat, soll zudem leichter eingeklagt werden können. Die Boni des Abgelaufenen als auch die Bezüge des neuen Geschäftsjahres müssen ebenfalls durch die Generalversammlung genehmigt werden. Strafen und absolute Verbote dagegen, wie sie die Abzockerinitiative formuliert, das Verbot von Abgangsentschädigungen beispielsweise, gibt es im Gegenentwurf des Bundesrates aber nicht, weshalb Thomas Minder seine Initiative nicht zurückziehen will. Er sagt,
es bringt überhaupt nichts, dem Aktionär die Kompetenz zu geben, über die Vergütung, ob das die Summe ist, ob er die Vergütungspolitik abstimmen zu lassen, wenn nicht alle Hintertüren geschlossen werden. Dann haben wir einfach eine Anhäufung der Doppelmandate oder wir haben Abgangsentschädigungen oder wir haben Vorauszahlungen, wie im Fall Swissair, oder wir haben die Rentenzahlung, wie im Fall ABB Barnevik, indem man erst das Geld rausnimmt, wenn man die Unternehmung verlässt. Das bringt überhaupt nichts,
sagt Initiant Thomas Minder. Der Bundesrat aber warnt vor der Abzockerinitiative. Gäbe die Schweiz ihr liberales Gesellschaftsrecht auf, verlöre sie einen bedeutenden Standortvorteil gegenüber dem Ausland.
Robert Mugabe soll zurücktreten, forderte der südafrikanische Friedensnobelpreisträger Bischof Desmond Tutu heute. Kenias Premier Odinga rief die afrikanischen Staaten dazu auf, Mugabes Schreckensherrschaft ein Ende zu setzen und US-Außenministerin Condoleezza Rice erklärte, es sei höchste Zeit, dass Mugabe abtrete. Die Lage in Simbabwe wird täglich düsterer. Hunger, Elend, Gewalt. Und dieser Tage ist nun auch noch eine Cholera-Epidemie ausgebrochen. Ich sprach heute Nachmittag mit dem Afrika-Korrespondenten Johannes Dieterich, der eben von einer Reise nach Simbabwe zurückgekehrt ist. Er erklärte mir, warum die Hauptstadt Harare von der Epidemie besonders betroffen ist.
Der Grund dafür ist, dass die Wasserversorgung nicht mehr voll funktioniert. Das heißt, es gibt keine chemischen Mittel mehr für die Wasserwerke in Harare, die zur Säuberung des Wassers notwendig sind. Und die Leute fangen an, in kleinen Bächen oder in Löchern, die sie graben, Wasser zu holen. Und das ist oft verseucht durch auch die Schäden in der Infrastruktur der Abwasserversorgung.
Ist das eine Folge der Krise, der Hyperinflation? Oder ist das auch gezielt von der Regierung, dass man die ärmere Bevölkerung vernachlässigt?
Es ist ganz bestimmt die Krise der Infrastruktur, der zusammenbrechenden Infrastruktur. Es hat natürlich direkt mit der Inflation nichts zu tun. Es hat mehr damit zu tun, dass alle Dienste, alle öffentlichen Dienste, seit Jahren werden die immer schlechter und brechen immer mehr zusammen. Das Wasser funktioniert nicht mehr, die Elektrizität funktioniert nicht mehr. Das Gesundheitswesen bricht zusammen, das Schulwesen bricht zusammen, die ganze Infrastruktur bricht zusammen. Ich glaube nicht, dass jetzt Mugabe gezielt die arme Bevölkerung sterben lässt.
Sie haben das Land eben erst besucht. Welches waren Ihre wichtigsten Eindrücke? Was ist Ihnen am meisten aufgefallen?
Nein, es ist einfach die Verzweiflung der Bevölkerung. Also wenn man in so ein kleines Dorf kommt und sieht, dass die Leute noch, die haben im Moment noch ein bisschen was zu essen. Jetzt fängt irgendwann die Aussaatzeit an. Die haben keine Samen, die sie aussehen könnten. Sie haben wirklich absolut keine Vorräte mehr. Es gibt Probleme mit den Hilfsorganisationen, die früher ja dann immer in solchen Situationen sofort da waren. Die Regierung versuchte immer, denen die Arbeit zu erschweren, weil sie Angst hatte, dass die sich politisch auch einmischen. Die Leute haben auch nicht wirklich so einen Widerstandswillen, weil sie natürlich geschwächt sind.
Keine Vorräte mehr, die Cholera im Land, eine Stimmung des allgemeinen Zusammenbruchs, so wie Sie es schildern. Gibt es umgekehrt irgendetwas, das überhaupt noch funktioniert in diesem Land?
Es gibt, das Interessanteste ist natürlich die Nähe zu Südafrika. Das ist das Einzige, was dieses Land sozusagen am Leben hält. Täglich fahren da wahrscheinlich Hunderte von Lastwagen hin und her. Und mit US-Dollar kann man in Zimbabwe tatsächlich noch das meiste bekommen.
Daraus schließe ich, wenn Südafrika die Grenzen abriegeln würde, wäre Mugabe verloren.
Es würde kein Benzin mehr durchkommen. Die ganzen Nahrungsmittel müssen über Südafrika kommen. Ich glaube, es wird sogar immer noch Strom ab und zu geliefert von Südafrika. Wenn die Grenze wirklich dicht gemacht würden, wäre Zimbabwe sicher in einer Woche am Ende.
Und die Lieferungen, die kommen, für wen kommen die?
Es gibt die sogenannten Cronies von Mugabe, also seine Freunde, die Generalität, die Parteibonzen. Das sind vielleicht einige tausend Leute. Die leben wie die Maden im Speck. Die haben große Autos. Die kriegen alles über US-Dollar, weil die bei der Zentralbank US-Dollars billig eintauschen können. Es gibt aber natürlich schon auch noch sicher einige reiche Farmer, die sich einiges leisten können. Aber natürlich die große Mehrzahl der Bevölkerung nagt am Hungertuch. Sehr, sehr, sehr viele haben Zimbabwe verlassen. Ich glaube, es sind mehr als 3 Millionen der 12 Millionen Einwohner.
Sie sagten vorhin, die Generalität, die Offiziere lebten wie die Maden im Speck. Man hört aber gleichzeitig, dass mindestens Soldaten der Armee bereits begonnen haben zu plündern, dass es von daher Unruhen gibt. Können Sie das bestätigen?
Ja, das ist eine sehr interessante Entwicklung. Das fing jetzt an Anfang dieser Woche am Montag, dass tatsächlich die niederen Ränge in Harare, in der Hauptstadt, geplündert haben. Die wollten anscheinend Geld abheben und haben keines gekriegt. Es könnte durchaus sein, dass es unter den niederen Ringen, da ist die Unzufriedenheit natürlich riesengroß, dass es da wirklich so eine Art Putschversuch geben könnte. Die Generalität ist allerdings noch, die steht vollkommen hinter Mugabe, weil er es immer fertiggebracht hat, sie gut leben zu lassen und die Unzufriedenheit innerhalb der Offiziersränge gering zu halten. Ich glaube deswegen, manche behaupten sogar, dass es absichtlich gewesen wäre, dass Mugabe Soldaten auf die Straße geschickt hat, um für Chaos zu sorgen, um dann einen Vorwand zu haben, den Notstand auszurufen und dann noch brutaler gegen die Bevölkerung vorgehen zu können.
Umgekehrt wäre denkbar, dass, wenn die Bevölkerung beobachtet, dass die Soldaten bereits sich auflehnen, dass sie sich dann selbst auch erhebt.
Wenn die Bevölkerung sich auflehnen würde, das hätte eigentlich schon vor 5 Jahren passieren müssen. Inzwischen sind die Leute so hungrig, die Opposition auch so geschwächt, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie das überhaupt vonstatten gehen soll.
Wenn ich das alles zusammenfasse, heißt das, nur die anderen afrikanischen Staaten können das Regime von Diktator Mugabe beenden.
Ganz genau. Also das ist wirklich der entscheidende Punkt. Und der kann einen wirklich auch zornig machen. Die SADC, der südafrikanische Staatenbund, hatte vor 2 Wochen seinen letzten Gipfel zu Simbabwe. Und wenn die geschlossen hingestanden wären und gesagt hätten, Robert Mugabe, das ist jetzt genug, du richtest das Land zugrunde, du musst dich jetzt wirklich zumindest auf eine Koalitionsregierung mit Tsvangirai einlassen, dann hätte er keine andere Möglichkeit mehr gehabt.
Das war der Afrika-Korrespondent Johannes Dietrich im Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Und hier geht's weiter mit diesen Themen. In Wolfsburg bleibt man zuversichtlich, Besuch bei VW. In Ankara wagt man eine Überraschung. Der kurdische Schriftsteller Yashar Kemal wird geehrt. Warum? Schließlich das Dossier zur internationalen Klimakonferenz. Erstens Polen, wo Kohle vor Klima geht. Und zweitens die USA, wo Klima plötzlich ein Thema wird. Der US-Autoindustrie droht der Untergang und der deutsche Automarkt steht vor dem Kollaps. Die Branche erwartet kommendes Jahr einen massiven Absatzeinbruch. Noch knapp 3 Millionen Stück dürften verkauft werden, so wenige wie seit 20 Jahren nicht mehr. Opel hat bereits einige Fabriken geschlossen, bei BMW und Daimler wird die Produktion gedrosselt und selbst bei VW, Europas größtem Autobauer, werden die diesjährigen Weihnachtsferien zwangsverlängert. Trotzdem hofft man bei VW immer noch glimpflich durch die Rezession zu kommen. VW in Wolfsburg, ein weiterer Schauplatz unserer Serie über die Autoindustrie in der Krise. Ursula Hötzeler.
Man sieht sie schon von Weitem, die gläsernen Autotürme von Wolfsburg. 48 Meter hoch sind sie und dabei eigentlich nichts anderes als Lagerregale für nagelneue Fahrzeuge. Auf den 20 Etagen der Doppeltürme sind fast 800 Audi- und VW-Modelle einsortiert und wenn wieder ein Käufer sein Auto abholen will, sucht der Roboter mit seinem Greifarmen das Richtige heraus. Für das Ehepaar Sassmannhausen ist es ein VW Passat, wie immer. Einmal pro Jahr kommen die beiden hierher in die Autostadt, um einen neuen Wagen abzuholen. Bezahlt wird er von der Firma. Ein Segen, meint der Mann, denn sonst würde er sich in der jetzigen Zeit wohl verhalten wie die meisten.
Die Leute halten das Geld ein bisschen mehr zusammen, weil man weiß ja nie, ne? Eine Krise jagt jetzt die andere. Und da ist man ein bisschen vorsichtiger mit dem großen Geld ausgeben, ne?
Die deutschen Autobauer bekommen das zu spüren. Seit dem Sommer ist vor allem die private Nachfrage kontinuierlich eingebrochen, allein im November um über 18%. Bernd Osterloh, der höchste Arbeitnehmervertreter bei VW, hat dafür ein gewisses Verständnis. Wenn das Vertrauen fehle, sagt er, hielten die Leute eben ihre Kohle zusammen. Trotzdem will er nicht schwarzmalen. VW habe bisher die Krise weltweit besser überstanden als andere und gewinne sogar Marktanteile hinzu. Kein Zufall, sagt Betriebsratschef Osterloh, der gemäß dem deutschen Mitbestimmungsgesetz auch im Verwaltungsrat des Konzerns sitzt.
Also ich glaube nicht, dass Volkswagen Glück hat, sondern ich glaube eher, dass wir die richtigen Produkte haben, die richtige Technologie haben. Wir werden zum Beispiel im Februar einen Golf auf den Markt bringen mit 99 Gramm in der Klasse, 99 Gramm CO2 mit einem Verbrauch von 3,8 Litern und das ist das, was der Kunde haben will.
Und auch die Klimaschützer der EU. Der neue spritsparende Golf werde ein Renner, sagen die Wolfsburger. Allein im nächsten Jahr wollen sie ihn rund 600.000 Mal verkaufen. Doch vorläufig bauen die rund 46.000 Arbeiter in der niedersächsischen Stammfabrik noch die bisherigen Modelle. Die riesigen Hallen teilen sie sich mit Tausenden von Robotern, denn manche Bereiche, wie zum Beispiel die Karosserieabteilung, sind fast hundertprozentig automatisiert. Die Jobs bei VW sind begehrt und vorläufig, versichert Bernd Osterloh, müsse auch niemand Angst haben vor Kurzarbeit oder gar Entlassung. Einzig die Weihnachtsferien werden von 2 auf 3 Wochen verlängert.
Also die Kollegen sind froh, wir haben ja das ganze Jahr Sonderschichten gemacht in Wolfsburg. Wir haben ja jeden Samstag fast gearbeitet. Wir haben teilweise sonntags Nachtschichten gemacht, also abends angefangen. Die Kollegen sind ganz froh, dass es jetzt zum Ende des Jahres ein bisschen ruhiger wird. Das ist tatsächlich so. Sie können sich gerne mit der Belegschaft unterhalten. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Wenn man von Montag bis Samstag an der Montagelinie kurzzyklische Tätigkeiten macht, dann ist man auch ganz froh, wenn man statt 6 Tagen auch mal 5 Tage arbeitet. Und wir haben nicht den großen Stress im Moment mit der Belegschaft.
Mit der Belegschaft zu reden, ist nur nach der Schicht möglich. Und dann geben sich die meisten einsilbig.
Eigentlich normal.
Ja, momentan.
Die Stimmung sei normal, sagen manche. Etwas angespannt andere und naja, könnte besser sein die Dritten. Nur eines will niemand gelten lassen, dass nämlich die Deutschen die Absatzmisere zum Teil selbst verschuldet hätten, weil ihre Autos zu wenig umweltfreundlich seien. Für VW gelte das jedenfalls nicht, sagt auch Wolfgang Steiger. Er ist Leiter Kraftstoff- und Antriebsstrategie und arbeitet schon lange am Auto der Zukunft. Weg von Diesel und Benzin sei das Ziel, sagt er, aber ganz verzichten auf den Verbrennungsmotor, das könne man wohl nicht.
Wir sehen heute für den Langstreckenverkehr keine Alternative zum Verbrennungsmotor und klassischen Kohlenwasserstoffen, insbesondere flüssigen Kohlenwasserstoffen. Im Kurzstreckenverkehr werden wir aber eine zunehmende Elektrifizierung wahrnehmen können, sodass man verstärkt auf den ersten 50 Kilometern auf elektrische Energie setzen kann.
Und die soll vorzugsweise aus natürlichen Quellen wie Sonne, Wind und Biomasse kommen. Kein Zweifel, die deutsche Automobilindustrie ist am Umsteuern. Wolfgang Steiger ist jedenfalls überzeugt davon, dass in 20 Jahren das schadstoffarme Elektroauto genauso zum Alltag gehört wie die Photovoltaikdächer auf den Garagen. Doch jetzt muss das neue Ökoauto in Wolfsburg zuerst einmal in den Praxistest. Gut möglich, dass ihm die aktuelle Krise zusätzlichen Auftrieb gibt.
Sänger und Chronist seines Landes nennen viele den kurdisch-türkischen Schriftsteller Yaşar Kemal. Aber die türkischen Behörden liebten diesen Sänger lange nicht. Nein, sie züchtigten ihn, sie warfen ihn ins Gefängnis, weil er die Kurdenpolitik kritisiert hatte, und sie trieben ihn ins Exil. Gestern aber wurde ausgerechnet dieser Mann, Yaşar Kemal, von Staatspräsident Gül mit dem höchsten Kulturpreis des Landes geehrt. Eine Überraschung in einem Staat, in dem Schriftsteller traditionell unter Generalverdacht stehen. Werner von Gent.
Yaşar Kemal hatte sich zunächst Bedenkzeit erbeten. Gestern hatte er den Preis akzeptiert. Dass er diese Auszeichnung erhalte, so der 85-jährige Schriftsteller, sei ein Zeichen dafür, dass politische Standhaftigkeit sowie der Kampf für Frieden und Menschenrechte nicht länger einen Grund zur Ausgrenzung bildeten. In seinem Leben hat Yaşar Kemal diese Ausgrenzung allzu oft am eigenen Leib erfahren müssen. Mehrmals wurde er wegen seiner politischen Meinung ins Gefängnis geworfen, anfangs der 50er Jahre, weil man ihm der kommunistischen Propaganda verdächtigte, später immer häufiger auch, weil er sich als Halbkurde für die kurdische Sprache und Kultur einsetzte. Mitte der 90er Jahre wurde er sogar der Volksverhetzung für schuldig erklärt, weil er in einem Artikel im Spiegel den Kurdenkrieg scharf kritisiert hatte. Kemal sprach damals von einem Feldzug der Lügen. Absitzen musste er die 2-jährige Gefängnisstrafe zwar nicht, sie schwebte seither aber als Damoklesschwert über ihm. Dass Yaşar Kemal dennoch nicht geschwiegen hat, machte ihn nicht beliebter in Ankara. Dennoch hat er jetzt die höchste Kulturauszeichnung erhalten. War dies ein Zeichen des Staatspräsidenten Abdullah Gül, der sich von seinem einstigen politischen Weggefährten und heutigen Premierminister Tayyip Erdogan distanzieren wollte? Denkbar wäre dies. Gül ist der Realist, der weiß, dass der Kurdenkrieg dem Land nur Elend gebracht hat. Dagegen hat Ministerpräsident Erdogan in der Kurdenfrage gerade eine härtere Gangart eingelegt. Im Osten des Landes sagte er unlängst, es gebe in der Türkei einen einzigen Staat, ein Volk und eine Sprache. Und wem dies nicht gefalle, könne gehen. Vor wenigen Jahren noch hatte er die Lösung der Kurdenfrage zur Priorität seiner Regierung erhoben. Egal, was zur Preisverleihung geführt hat, sie ist auch ein Zeichen dafür, dass der Generalverdacht, unter denen Schriftsteller in der Türkei stehen, allmählich bröckelt. Für die Liebhaber von Yaşar Kemals Erzählungen und Romanen ist sie zudem eine Anerkennung der Kultur Anatoliens. Vergleicht man das Werk Yaşar Kemals etwa mit dem des Nobelpreisträgers Orhan Pamuk, kommen zwei Welten zum Vorschein, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Auf der einen Seite die Welt von Pamuk, des intellektuellen Istanbulers, der in vorsichtigen Formulierungen und mit Umschweifen über Identität und Herkunft der Türkei grübelt. Auf der anderen Seite der Barde, der aus dem Leben Anatoliens gegriffene Geschichten wiedererzählt, in einer kräftigen, blumigen und auch sehr volksnahen Sprache. Dass auch die Führung dieses gespaltenen Landes sich allmählich mit beiden Welten auseinanderzusetzen beginnt, das ist bestimmt ein gutes Zeichen.
Werner von Gent über die Auszeichnung des Schriftstellers Yaşar Kemal. Es ist jetzt 18.34 Uhr, Zeit fürs Dossier. Und da geht's, wie angekündigt, zum zweiten Mal heute ums Klima. Wir berichten über ein Land, das neue Hoffnungen weckt in Sachen Klimaschutz, die USA. Zuerst aber über Polen. Ausgerechnet Polen ist seit Montag Gastgeber des Weltklimagipfels. Ausgerechnet, weil Polens Wirtschaft ganz von Kohle abhängt. Die Energiegewinnung aus diesem fossilen Brennstoff aber verursacht eine hohe CO2-Belastung der Atmosphäre. Die polnische Regierung bekämpft darum den EU-Klimakompromiss, weil sie eine massive Verteuerung der Energie befürchtet. Sie setzt weiter auf eine starke, eigenständige Kohlewirtschaft. Und übersieht dabei ganz neue Chancen. Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann.
Eigentlich müsste sich Polen in Sachen Energie keine Sorgen machen. Es sitzt auf Kohlevorräten, die noch ausreichen, um den Bedarf für 200 Jahre zu decken. So jedenfalls schätzen Experten. Polen ist Energieselbstversorger und sieht sich doch mit großen Problemen konfrontiert, denn Kohle ist schädlich fürs Klima und deshalb verpönt. Die europäischen Klimaschutzziele sehen eine Reduktion der Kohleenergie vor, weshalb wiederum Polen dem Klimaschutz skeptisch gegenübersteht. Trotzdem bekennt sich Andrzej Was von der Energieabteilung des polnischen Wirtschaftsministeriums klar zum Klimaschutz.
Polska ist jak najbardziej, jak jest za pobieganiem zmianom klimatu, ogranicza to wszystko i jak najbardziej tu jesteśmy za.
Ja, Polen sei für den Klimaschutz, sagt Was. Die Frage sei nur, in welchem Tempo man voranschreiten wolle. Die Europäische Union hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2020 die Treibhausgasemissionen gegenüber dem Niveau von 1990 um 20% zu senken und den Anteil an erneuerbaren Energien am Gesamtverbrauch auf 20% zu steigen. Außerdem sollen die Kraftwerke für jede ausgestoßene Tonne CO2 ab dem Jahr 2013 sogenannte Verschmutzungsrechte dazukaufen müssen. Der Erwerb von Verschmutzungsrechten schon ab diesem Zeitpunkt würde aber Polen über Gebühr belasten, sagt Andrzej Was. Die Reduktion der CO2-Emissionen sei gut und recht, aber sie müsse mit Rücksicht auf die spezielle Situation in seinem Land erfolgen. Seine Regierung sei bereit, den Kohlendioxidausstoß zu reduzieren, aber man wolle schließlich nicht die eigene Wirtschaft gefährden und verlange höhere Verschmutzungsrechte und längere Übergangsfristen. Polen befürchtet einen rapiden Anstieg der Energiekosten. Nicht weniger als 95% der Stromproduktion kommt aus der CO2-intensiven Kohleverbrennung. Den Menschen in Polen sei eine massive Strompreiserhöhung nicht zuzumuten, meint Andrzej Was.
Znaczący wzrost cen energii, co powiedzmy najbardziej dotknie zwykłych obywateli.
Aber nicht nur die privaten Haushalte würden unter den hohen Preisen leiden, sondern auch die Industrie. Der wirtschaftliche Aufholprozess würde gebremst. Diese Sicht teilt Jacek Skorski, der Vorsitzende der Kohleförderungsgesellschaft Kopalnia Węglowa. Skorski nennt das EU-Klimapaket eine Bedrohung für sein Land.
Dzisiaj jesteśmy bezpieczni energetycznie, bo wytwarzamy energię elektryczną.
Gegenwärtig habe Polen noch die volle Energiesicherheit, weil die Quellen unter eigener Kontrolle seien, sagt Skorski. Sei man aber auf Energieimporte angewiesen, etwa auf Öl oder Gas aus Russland, könne das die Versorgung gefährden. Die eigenen Energiequellen nicht nutzen zu dürfen, sei doch paradox. Tatsächlich zeigt die Regierung in Warschau kein Interesse, sich zurückzuziehen aus der Kohlewirtschaft, die im Übrigen Hunderttausenden von Menschen Arbeit gibt. Man wolle die Vorräte nutzen, denn dank der Modernisierung von Kraftwerken werde die Energieproduktion bald umweltfreundlicher sein. Diese einseitige Ausrichtung auf die Kohle verstellt Polen aber den Blick für Alternativen. Über erneuerbare Energien werde noch kaum nachgedacht, kritisiert der Warschauer Klimaforscher Andrzej Kassenberg. Er sieht deshalb das EU-Klimapaket als Chance. Polen werde sich nur unter Druck weiterentwickeln, sagt Kassenberg. Auf Zeit zu spielen mache keinen Sinn. Es brauche keine langsame Evolution, sondern eine radikale Umstellung. Die Politik tue viel zu wenig für die Förderung alternativer Energien, weil sie unter dem Einfluss der Kohlelobby gar kein Interesse daran habe. Aber mit den steigenden Energiepreisen setze in der Bevölkerung allmählich ein Umdenken ein, sagt Andrzej Kassenberg. Man beginne zu sparen, die Energie effizienter zu nutzen. Und wenn der polnischen Energieverschwendungskultur im Kleinen Einhalt geboten werde, sei dem Klima schon sehr geholfen.
Nach Polen nun die USA im zweiten Teil des Dossiers. Von der Regierung Bush waren in 8 Amtsjahren nie wichtige Impulse für die Klimapolitik gekommen, immer nur Verweigerung. Der Neue im Weißen Haus, Barack Obama, verspricht jetzt eine ganz andere Linie. Aber er darf in Polen noch nicht auftreten, weil er sein Amt erst im Januar antritt. Als Zeichen der Hoffnung aber steht ein leerer Stuhl für ihn an der Konferenz. Ist diese Hoffnung begründet? Was ist vom neuen US-Präsidenten zu erwarten? Der Beitrag von Peter Vöckli.
Während der polnische Ministerpräsident Donald Tusk die Wirtschaftskrise bei der Eröffnung des Klimagipfels in Poznan als Gefahr für den Klimaschutz darstellte, scheint sie der neu gewählte US-Präsident Obama als Chance zu verstehen. Es scheint, als ob die Förderung erneuerbarer Energien in den USA ein wichtiger Teil des erwarteten Konjunkturprogramms zur Schaffung von 2,5 Millionen Jobs werden könnte, meint auch Arne Jungjohann von der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington, einem Think Tank der deutschen Grünen.
Absolut. Der wird bald ein Konjunkturprogramm auflegen, wo erneuerbare Energien eine zentrale Säule bilden werden. Und da wird es große ökonomische Impulse geben für ein solches Programm. Insofern ist sehr gut vorstellbar, dass in den USA die Erneuerung der Wirtschaft einhergeht mit einem Kurs der grünen Modernisierung.
Und anlässlich einer Klimakonferenz von US-Gouverneuren Mitte November bestätigte Barack Obama unkenrufend zum Trotz, dass er die CO2-Emissionen bis 2050 um 80% gegenüber 1990 senken und dass er $150 Milliarden in energiesparende Technologien investieren will. Dennoch glaubt Jungjohann, dass Amerika zuerst die nationale Klimapolitik forcieren werde und erst in etwa 2 Jahren für eine internationale Übereinkunft, für ein Nachfolgeabkommen für Kyoto bereit sein werde.
Der Kongress wird mit Sicherheit mindestens 1, aber wahrscheinlich eher 2 Jahre brauchen, um ein umfassendes Klimagesetz zu beraten. Und im Anschluss daran kann er dann darüber beraten, ob man einem internationalen Klimavertrag beitritt.
Präsident Clinton habe das Kyoto-Protokoll seinerzeit nicht unterzeichnen können, weil es keine Mehrheit im Senat gefunden habe. Und auch der neue Kongress sei trotz demokratischer Dominanz nicht automatisch für ein Nachfolgeabkommen zu haben. Denn
andererseits muss man ganz klar sagen, dass die ausgeschiedenen Republikaner, dass das sehr moderate Republikaner waren und insofern jetzt das parteiübergreifende Arbeiten schwieriger geworden ist, weil auf der republikanischen Seite eher die Hardliner übrig geblieben sind. Und gleichzeitig muss man sehen, dass die Demokraten, die neu reingekommen sind, eher moderat bis konservative Demokraten sind, die die Interessen ihrer heimischen Kohleindustrie, ihrer Auto- und Ölindustrie vertreten.
Doch in den USA gäbe es ein enormes Potenzial an erneuerbaren Energien. Einzelne Bundesstaaten wie Kalifornien hätten ehrgeizigere Ziele als die Westeuropäer und auch in der US-Autoindustrie sieht Jungjohann nicht nur Negatives. Im Gegenteil.
Die amerikanischen Automobilhersteller sind ein paar Jahre hinten an, was Diesel- und Benzintechnologien angeht und deren Effizienz, sind aber generell sehr aufgeschlossen, was Stromantrieb angeht, Elektromobilität. Es gibt eine sehr große Aufgeschlossenheit gegenüber der Technologie und auch schon eine große Nachfrage heute. Und da gibt es sehr, sehr interessante Entwicklungen auf Unternehmensebene, auch im politischen Bereich, wo ich glaube, dass die Amerikaner tatsächlich uns in Europa einen Schritt weit voraus sind.
Sehr rasch würden die US-Bundesstaaten freie Hand erhalten, Abgasvorschriften einzuführen, die über die nationalen Standards hinausgehen, etwas, dem sich die Bush-Regierung verweigert hat, prophezeit Jungjohann. Auf viel mehr Widerstand werde die Einführung eines CO2-Emissionshandels stoßen. Und für die USA würden weiterhin die sogenannte saubere Kohle eine wichtige Rolle spielen, das heißt Kohlekraftwerke mit möglichst wenig CO2-Emissionen und auch am viel kritisierten Ethanol als Treibstoff führe für den Augenblick kein Weg vorbei.
Ich glaube, Ethanol wird generell mit ins Portfolio hier in den USA gehören, um einfach auch Zustimmung aus den ländlichen Gebieten in den USA für einen Klimaschutzkurs zu bekommen.
Fazit: Die Erwartungen für klare klimapolitische Signale sind enorm. Aber auch der neue US-Präsident ist an die politische Schwerkraft gebunden.
Das war ein Klimadossier von Peter Vögerli und Marc Lehmann. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich waren Roman Villinger und für die Nachrichten Georg Auftermauer. Am Mikrofon Martin Durer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.